Bevor wir heute loslegen, machen wir wieder mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, Sam, wir haben jetzt auf Spotify die Bewertungen und ich glaube, wir haben letztens wieder darüber geredet, es steht 4,9. Nicht so geil.
4,9 Sterne ist nicht tragbar.
Nicht tragbar. Also, wenn ihr uns unterstützen möchtet, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, dann drücken wir den Hurenschnitt wieder aufs 5 Uhr und dann könnt ihr uns so ein kleines Weihnachtsgeschenk bescheren.
Wunderbar.
So machen wir es. Und dann noch Werbung in anderer Sache. Wir haben es vor 2 Wochen schon angesprochen. St. Gallen für dich hat am kommenden Samstag, 20. Dezember, den Anlass im Stadionsektor A, in der Wärme. Vom 1 bis 7 gibt es ein Abfanzingen von einem Kinderchor, Live-Auftritt von Remo Faro, weitere Aktivitäten, Überraschungen und ein Glühwein. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch vor Ort sind dort und St. Gallen für dich unterstützen. Jetzt könnt ihr auch noch spenden. Ab 100 Stutz gibt es eine Spendenbescheinigung, wo ihr Steuern könnt abziehen könnt. Also macht das und jetzt gehen wir an den Stammtisch.
Willkommen im Hörnli. Da ist der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans. Mit dem Niki und dem Sam.
Und da kommen wir heute nicht allein. Da haben wir einen Gast. Einerseits der Sam.
Kein Gast,
kein
aber.
Gast.
Nein. Ich bin jetzt doof, wenn du mich Gast
nimmst. Ja, das verstehe ich. Aber hallo Sam.
Hallo Niki.
Schön, bist du da. Und das ist auch schön, dass er da ist. Ist der Bihar Nesiri, der Innenverteidiger, Neo-Innenverteidiger vom FC St. Gallen.
Hallo zusammen.
Wie fühlt sich das an, dass so als Innenverteidiger vorgestellt werden in einem Podcast? Ist das irgendwie befremdlich für dich?
Ja, es ist ein bisschen lustig, weil grundsätzlich bin ich ja kein Innenverteidiger, sondern gelernter Sechser. Ich habe jetzt gegen Thun als Innenverteidiger auflaufen dürfen und habe es recht gut gemacht. Deswegen wahrscheinlich auch die Vorstellung als Innenverteidiger.
Das ist ein ganz gesundes Selbstbewusstsein. Was denkst du, wie viel bei Transfermarkt schaut immer so welche Positionen, dass man spielen kann? Wie viel Mal muss ich Innenverteidiger spielen, dass dort auch Innenverteidiger als Option aufgelistet wird?
Das weiß ich nicht. Das müssen wir da mal schauen, ob es überhaupt dazu kommt.
Ah, ich glaube mindestens so 5 Spiele.
Ich glaube da lange nicht.
Nicht?
Nein.
Braucht es mehr?
10.
10?
Ja. Ja, gut. Aber keine Ahnung, absolut gefährliches Halbwissen.
Transfermarkt langt ja auch schon eine Verletzung, um als Dopingsperre aufgeführt zu werden. Ja, also. bevor wir da über alles Mögliche reden, müssen wir den BH einmal fragen, wie es ihm geht. Wir sind gerade 48 Stunden nach dem Thun-Spiel, 24 Stunden plus minus vor dem nächsten Heimspiel gegen den FC Sion. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Regenerationsphase. Das sind 72 Stunden, wo du Zeit hast. Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich fit, ich fühle mich bereit für morgen. Ich denke, wir haben sehr gut regenerieren können. Wir haben das Training gut gesteuert. Und ja, ich denke, morgen kann kommen.
Sind die ersten 2 Tage nach dem Spiel anders aus in einer englischen Woche, als wenn du jetzt erst am Samstag wieder spielen müsstest?
Ja, schon. Also grundsätzlich haben wir einen Tag nach dem Spiel in einer normalen Woche Regeneration für die Spieler, die länger als 45 Minuten gespielt haben. Und den Tag darauf ist frei und dann beginnt die Woche ganz normal. Jetzt in der englischen Woche hatten wir ebenfalls Regeneration einen Tag danach. Aber heute standen wir dann auf dem Platz, aber deutlich weniger gemacht. Eher einfach nur ein bisschen schnelle Beine und damit wir morgen wieder fit sind. Und es ist eigentlich alles auf Regeneration ausgelegt, damit wir fürs Spiel topfit sind.
Und so eine Pizza, Prosciutto e Funghi und ein Bier nach einem Auswärtssieg in Thun, wenn du weißt, spielst am Dienstagabend, liegt dir gleich drin oder musst du Abstrich machen? Musst du auf die Weihnachtszeit gedulden?
Also Bier wurde weggelassen, aber die Pizza gab es trotzdem.
Aha.
Fantastisch.
Sehen wir, was mich noch ein bisschen aus Fansicht eigentlich noch wundern. Ich persönlich bin eigentlich so in einer englischen Woche. Also ich freue mich schon wieder richtig krass auf morgen, aber in meinem Kopf bin ich schon noch so ein bisschen am Samstag und eigentlich noch nicht so voll im Kopf, schon bei morgen wieder ein wichtiges Spiel, wenn man so will, weil die Mannschaft macht es irgendwie gerade wichtig. Man kann ja auch Wintermeister werden. Wie geht es dir?
Hey, da mit der Regeneration ist dann schon auch so ein bisschen das Thema, weil ich brauche schon nach jedem Match und Tag 2, bis ich Spiel verarbeitet haben und auch wieder so mir Gedanken kann machen zum nächsten Spiel. Natürlich nicht auf körperlicher Ebene wie jetzt bei dir. Aber der Montag heute war für mich schon auch ein bisschen anders als jetzt ein regulärer Montag. Ich habe relativ viel vom Match müssen aufarbeiten. Ich habe am Samstagabend nur auf dem Handy schauen. Ich war über das Wochenende in München gewesen. Gestern Abend deine ehemaligen Arbeitskollegen schauen in der Allianz Arena, die leider nicht so glänzt haben gegen Mainz. Darum aus dem Grund heute relativ viel Zeit gebraucht, um mich so ein bisschen im Match hineinzulesen und mir eine Übersicht zu verschaffen, was denn da gelaufen ist. Und dann kommt schon alles Schlag auf Schlag.
Jetzt schauen wir zuerst mal noch ein bisschen zurück, bevor wir führen schauen. Wir sind vor zwei Wochen das letzte Mal gekommen. Da ist einiges passiert. Man hat einige Spiele gehabt, englische Woche, Göppin Rappi, das Heimspiel gegen Zürich, Thun, wo war. Und bevor wir zu dem Thun-Spiel kommen, ich muss dich darauf ansprechen. Und zwar habe ich heute vom Lukas Vatkoviak eine Nachricht bekommen. Du lachst schon.
Ich ahne schon was.
Und er meint, wir sollten dich mal fragen, wieso deine Elferquote aussieht gegen ihn. Was würdest du zu dem sagen?
Ich würde sagen, ein bisschen besser als die Gegner bisher gegen ihn die Quote haben. Also ich treffe schon den einen oder anderen mehr, aber Vatkoviak, ich muss ihn da den Lob aussprechen. Er ist schon ein sehr guter Keeper, was Elfmeter angeht.
Ich glaube, ich würde mir gerne getraut, um gegen den Vatkoviak einen Penalty zu schiessen, weil wenn du so einen Monster vor dir hast im Goal, habe ich das Gefühl, dass ich einfach nicht gut rauskomme.
Meinst du, der geht automatisch drüber?
Egal, was du machst. Nebst dem, dass ich schon als Kind nicht wirklich ein guter Penalty-Schützer war. Wie geht es dir trotzdem?
Vielleicht haben wir ja mal die Chance, um gegen den Watte zu schiessen. Ich glaube, da wäre möglich, dass ich da
mal noch könnte gehen.
Ja, ich glaube, ja. Da könnte man einfädeln.
Das stimmt. Also, behalten wir mal noch offen. Vielleicht kommt die nächste Nachricht vom Watte. Wenn ich mir noch überlegt habe, hätte er vielleicht den Einfluss gehabt in Rapperswil? Du hast ja deinen Penalty eigentlich gut geschossen, aber ist halt gleich nicht gut, wenn er an den Pfosten geht. Hast du ihn fast genau schiessen, weil du halt vom Watte gewohnt warst. Du musst möglichst genau schiessen, dass du den Penalty kannst verwandeln kannst. Oder hat er keine Rolle gespielt?
Nein, grundsätzlich gar nicht. Es ist eben, wie ihr schon gesagt habt, wenn man vor dem Watte steht, ist es schon eine Erscheinung. Es ist schon mal ganz anders, wenn du dann vor einem anderen Keeper stehst. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass ich nervös war oder dass es irgendwie eine Rolle gespielt hat. Eher sogar im Positiven, dass du dich viel selbstbewusster fühlst, weil du schon weißt, du hast den einen oder anderen gemacht und auch gut gemacht. Es war einfach, ich wollte es zu genau und es hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich es wollte.
Und ihr habt es gleich angesehen und du laufst jetzt so weg und denkst, ach, also eigentlich kann der gerne nicht reingehen, weil ich glaube, du bist mit einer gewissen Selbstsicherheit auch angetreten und ja, irgendwie voll können mitfühlen in dem Moment. Ist da gleich gegangen, Sam? Also behanisiere nach dem Penalty in Rappi.
Hey, ich versuche dann mich schon, oder ich überlege mir dann schon auch immer, was so in den Köpfen von Spielern vorgeht. Weil ich glaube, so ein Penalty-Schiessen in einem Köpfspiel ist psychisch schon ein unfassbarer Druck.
Ja, 100%. Aber ich muss sagen, da ist mir eigentlich durch den Kopf gegangen, ja, es ist scheißegal, was, die hält sicher drei. Drei hält er mindestens und wir verschießen ganz sicher nicht drei, deswegen ist alles gut gewesen.
Mit so einem das Problem ist, wenn da alle denken, dann geht es halt hinaus und nicht mehr auf.
Ja, das stimmt. Aber
hat ja gelangt.
Ja, aber ist sogar, ich glaube, da tun wir ja manchmal zu wenig beleuchten, wenn die Erscheinung, wie du schön gesagt hast, im Goal auch für den Schütz ausmacht vom eigenen Team.
Ja, das stimmt.
Oder wenn das stimmt. Weil du weißt, hey, ja, du hast da einen, der mindestens drei hebt. Und dann macht er dann halt auch. Aber ist nicht
mehr. Dann nimmt er den Druck, ja.
Ja, oder?
Dann ja, ich finde es nur schon beim Wetti auch, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen aufs Rapi-Spiel, wenn er mit seinen, wie groß ist er? 1,95 oder so, vielleicht. 1,93.
Ja, kommt er nicht 95, 96.
Dann hat er seine Hände so. Hinter der Latte im Netz und hängt einfach so in das Netz rein und sieht schon aus wie ein Psycho. Also ich hätte, glaube als Stürmer vom gegnerischen Team hätte ich ein bisschen Schiss.
Ja, definitiv. Ja,
100%. Das sieht man auch an den Schüssen teilweise. Die sind da komplett unsicher. Da merkt man schon, dass es sicher wegen ihm ist.
Ja, also die Hand ist halt schon größer wie ein Ball. Weißt du, was ich meine?
Also, ja, und der Arm länger wie das Goal.
Also, liebe Grüße, Lukas Vatkoviak. Wir gehen auf die Spiele, die noch ein bisschen weiter her sind, jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Zürich-Spiel auch noch gewesen. Zürich spielt ja im Moment lang auch eine Sache gehabt um den Behane Siri. Ja, auf der Medientribüne das Gefühl gehabt, uiuiui, der gerne gut ausgesehen dort, wo du rutschst irgendwie doof weg vor dem Gegengol vom FCZ. Was mich dort wundern würde, kannst du uns mal so ein bisschen in deine Gedankenwelt mit ihnen nehmen, jetzt rutschst du dort doof aus, es gibt einen Gegentreffer, was geht im Behane Siri denn vor?
Ja, es war erstmal eine ganz unglückliche Situation. Ich bin eigentlich gut im Duell und dann will ich den Ball da klären mit einer Grätsche, die mir eigentlich meistens immer sehr, sehr gut gelingen. Ich weiß nicht, ich bin ganz komisch im Rasen hängen geblieben und dann noch mit dem Arm irgendwie so komisch weggeknickt. Das war einfach in allgemein so eine dumme Situation. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch gar nicht erstmal mitbekommen, dass ein Tor gefallen ist. Ich hatte so Schmerzen an meinem Ellbogen, dass ich mir gedacht habe, so, ui, okay. Dann standen die Leute auf dem Feld, die Physios, und dann schaue ich hoch und es steht einfach 1-0 für Zürich. Da dachte ich auch kurz, ey, was ist denn jetzt passiert? Also zuerst ist es extrem blöd, wenn du dann nach so einer Situation 1-0 hinten liegst. Ich wusste auch gar nicht, wie es entstanden ist. Das muss ich mir später erst anschauen. Ja, allgemein sehr, sehr unglücklich und sehr, sehr bitter, die Situation. Und
tut der Ellbogen dann gar noch ein bisschen mehr weh? Wenn du merkst, scheiße, dann Gold gehen.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, immer wenn ein Gegentor fällt, dann wird alles ein Ticken schwerer.
Und dann raffst du aber gleich, musst du ja wieder aufraffen. Irgendwie, wie klingt dir das ganz persönlich in so einem Match? Weil du könntest ja dann bei den ersten Grätschen denken, könnte wieder hängen bleiben oder könnte wieder irgendetwas sein, wo man nicht klingt.
Nee, das gar nicht. Also auch wenn jetzt, keine Ahnung, mal eine Situation misslingt, ich bleibe da nicht bei der Situation, sondern schalte gleich wieder um in die nächste Aktion und aufarbeiten kann ich das alles nach dem Spiel. Ich schaue mir dann alles danach nochmal an und überlege mir, was hätte man wo anders machen können. Aber im Spiel selber verschwende ich nicht so viel Zeit, weil wenn ich mich in den Gedanken irgendwo verfange und vermassle ich die nächste Aktion gleich.
Wie kriegst du denn den Schalter einfach um im Kopf? Oder wie stellst du sicher, dass es dann nicht in den Kopf kommt?
Also es kommt sicher mal wieder immer kurz, aber ich habe mittlerweile, also ich arbeite sehr, sehr viel mit Mentaltrainer und wir haben auch einen richtig guten im Verein, der Aller, mit dem bin ich sehr im Austausch, fast jede Woche eigentlich und ich habe da so meine Methoden, es gibt viele verschiedene Methoden und es gelingt mir ganz gut.
Offensichtlich?
Offensichtlich. Und nicht nur dir als Einzelspieler, sondern auch der Mannschaft gelingt es, um nach einem schlechten Auftritt wieder das Ruder auf die richtige, wie sagt man? Ah, das ist super. Einfach das Ruder wieder umzureissen. Punkt. Und da ist einem gelungen. Thun, Samstagabend. Sam, wir haben noch geschrieben vor dem Match. Magst du dich noch erinnern?
Wo die Aufstellung rausgekommen ist?
Aha.
Ja, wir haben die Aufstellung gesehen und gesehen, dass du als Innenverteidiger aufgelistet bist. Bei, weißt du, irgendeiner Fußball-App hast du mir, glaube ich, einen Screenshot geschickt, aha, oder?
Ich habe gesagt, das kann nicht stimmen.
Ja, und ich habe das auch bestätigt. Ich war der Meinung, dass du nie im Leben auf dieser Position wirst spielen. Ich habe eher gedacht, dass der Chima dort spielt. Weil er ja auch schon in der Innenverteidigerposition gespielt hat in der Vergangenheit. Und dann, wie gesagt, ich habe den Match nur auf dem Handy geschaut. Die Sicht ist dann halt schon auch ein bisschen eingeschränkt. Habe ja relativ schnell gesehen, dass das nicht der Chima Okorosi ist, dort hinten links in der Rakete. Spannend.
Wie geht man jetzt, man hat ja relativ ähnlich immer gespielt, in dieser ganzen Saison bis jetzt, das 3-5-2 immer Bestand gehabt, du immer auf deiner 6er-Position. Und jetzt kommt ein Trainer vor einem sehr wichtigen Spiel, erst gegen Zweit, Spitzenkampf, Spitzenkrampf, dann vielleicht im Nachhinein, wo man da ab und an können lesen konnte. Und stellt so ein bisschen das oder andere mal auf den Kopf. Behane Siri plötzlich Innenverteidiger, ein Lukas Daschner plötzlich auf der 6, Christian Witzig plötzlich Doppelsturm mit dem Aliou Baldé. Denkt man da als Spieler, geil, mal etwas Neues?
Ja, also ich denke immer, okay, ist eine neue Challenge, eine neue Herausforderung und die nimmt man dann auch gerne mal an. Der Trainer kam auf mich zu, hat gesagt, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Und ich habe ihm gesagt, du, ich kann das sicher spielen und habe es angenommen und es ist aufgegangen, also hat er alles richtig gemacht.
Wie viel vor dem Spiel kommst du so eine Information über? Sind da 2 Tage, sind da 3 Tage, ist da direkt am Tag vorher? Weil vielleicht musst du dann auch die 3er-Kette im Training mal noch 1-2 Mal anschauen.
Ich glaube, es war 2 Tage vorm Spiel. ist er zu mir gekommen, hat gesagt, vor dem Training hat gesagt, hey, spielen wir 11 gegen 11 und ich möchte dich da mal auf der Position laufen lassen, schauen, wie du dich da fühlst, was hältst du davon, denkst du, du kannst spielen oder kommt gar nicht in Frage? Und ich habe gesagt, du, wenn du dir denkst, dass es gut ist, dann werde ich das mal probieren. Haben wir probiert und es hat gut funktioniert.
Sam, die gleiche Frage, die ich am BHV gestellt habe, nimmt mich eigentlich auch noch aus deiner Sicht Wunder. Wie hast denn du reagiert, wo man dann wirklich auch gemerkt hat, die Männer gehen so auf den Platz und stellen sich so auf in dem Flashscore-App oder was auch immer drauf war? Hast du gedacht, geil, mal etwas Neues?
Also im ersten Moment habe ich es schon ein bisschen komisch gefunden. und zwar nicht, weil ich dir das nicht zutraue, sondern weil ich einfach der Meinung war, dass deine Qualitäten auf dem 6 werden fehlen. Und die gleiche Überlegung habe ich auch gemacht mit Lukas Daschner. Als ich sehe, dass er auf dem 6 spielt, dachte ich, ja gut, dann fehlen einfach seine offensiven Qualitäten eins weiter vorne. Und dass einfach alles so eins zurückgerutscht oder geguckt wird, ist für mich im ersten Moment gar nicht schlüssig gewesen. Aber das ist auch der Grund, warum ich nicht Trainer geworden bin, weil da offensichtlich andere besser können beurteilen können. Wie hast du es gesehen?
Ja, also ich habe jetzt euch beide so gefragt, wie ich das gefühlt habe. Ich habe gefunden, ach, geil. Geil, mal etwas Neues.
Lüge.
Doch, wirklich. Ich glaube wirklich, das hat es jetzt auch mal gebraucht. Oder? Gerade so nach gewissen Auftritten, wo vielleicht auch spielerisch nicht so gut gewesen sind. Da werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Aber in Eno Maaßen hat man ja auch sehr immer gelobt für die taktische Flexibilität. Und wir haben so zwei, drei Mal im Podcast angesprochen, dass wir das Gefühl hatten, ja, manchmal verrostet es ein bisschen, wenn immer 3-5-2 und wenige Änderungen. Und darum habe ich es erstens mutig gefunden vom Trainer und zweitens erfrischend, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, dass du mal so aufstellst, hast alle auf dem falschen Fuß verwischt, die eigenen Fans, die gegnerische Mannschaft offensichtlich auch. Und ja, darum hat es mich grundsätzlich hat's mich gefreut. Die Frage ist jetzt, ist denn da jetzt die perfekte Aufstellung, die wir aktuell haben können?
Am Samstag war es wahrscheinlich gewesen, ja. Aber ich glaube nicht, dass das kannst du verallgemeinern.
Morgen sieht es schon
wieder anders aus. Für mich hat es einen zweiten Twist gehabt, der Aufstellung. Und da würde ich jetzt gerne deine Meinung nochmal abholen. Weil es hat ja zusätzlich auch der Alessandro Vogtner gespielt. Von Anfang an. Und ich glaube schon, dass sich der FC Thun vor allem darauf eingestellt hat, dass der Doppelsturm Vogt und jemand anders sein wird. Und ich glaube, der Überraschungsmoment ist sicher gross, dass du eins zurückspielst, dass der Daschner eins zurückspielt. Aber ich glaube, der grösste Überraschungsmoment müsste doch sein, dass der Alessandro Vogt nicht von Anfang an spielt. Und da frage ich mich dann, wie mit so einer Situation, also wir kehren jetzt einmal um, sagen wir, du bist einem Gegner gegenüber, wo anders auftritt, als man sich da vorstellt. Du siehst die Aufstellung stumpf vor dem Spiel. Du hast gleich einen Matchplan, der im Abschlusstraining irgendwie beigebracht wird. So und so wird man auftreten. Wie switcht man denn das im Kopf, den ursprünglichen Plan?
Ja, also jetzt von meiner Sicht aus, ich habe grundsätzlich haben wir auch immer wieder so Predictions, wie der Gegner spielen könnte, was uns erwartet. Und das trifft ja auch nicht immer zu 100% ein. Und es gab ja immer wieder Veränderungen, wie jetzt, wo wir gesagt haben, Basel, wo wir kurz davor gesprochen haben, wo Shaqiri dann im Sturm spielt, statt auf der 10 oder, keine Ahnung, Zürich, Zuba, rechts außen oder Rechtsverteidiger sogar aufläuft. Das sind alles Veränderungen, die dann nicht so kommen, wie du es vorher gesehen hast, aber es macht keinen Unterschied. Grundsätzlich stellt man sich immer darauf ein, aber man erwartet eigentlich auch irgendwie Unterschiede in der Formation, in der Aufstellung und man muss da eigentlich immer flexibel sein. Man kann sich ein bisschen grundsätzlich darauf einstellen, aber ich würde mich nie komplett 100% auf die Vorhersagen verlassen.
Sam, jetzt hock bei uns am Tisch. Ein begnadeter Fußballer, ein unfassbar guter Techniker. Also ich finde, meiner Meinung nach bist du die Entdeckung der Saison aus Sicht vom FC St. Gallen. Mich würde es schon wundern, ob deine Ansicht sich deckt mit der vom BH, wenn es um die perfekte Position geht vom BH Nesyri. Im Allgemeinen gerne nicht auf den FC St. Gallen so. Oder anders gefragt, was hast du das Gefühl, was wäre am BH Nesyri seine Lieblingsposition? Wenn er einfach könnte frei entscheiden.
Lieblings oder best?
Gehen wir davon aus, ist die gleich.
Boah, ich gebe dir schon, ich sehe dich schon sehr fest als Sechser, weil du so eine gewisse Dreckigkeit auch ins Spiel hineinbringst. Manchmal frage ich mich, ob mehr Einfluss aufs Spiel dir noch ein bisschen mehr gefallen würde. 8 vielleicht. Ein bisschen weniger physisch, ein bisschen mehr auch spielentscheidend, gerade jetzt in den Spielen, wo wir nicht so viel Ballbesitz hatten, bist du dann in erster Linie ein Verteidiger. Auch in den Umschaltmomenten, wir nehmen nochmal den FC Zürich-Match. Nein, hast du gespielt? Nein.
Zürich?
Ah doch, klar. Wir nehmen nochmal den Zürich-Match, wo viel mit hohen Bällen umgeschaltet worden ist und dann fliegt der Ball einfach nur über den Kopf. Und dann hast du halt das Sechser nicht so viel vom Ball. Ich könnte mir dann vorstellen, dass du gerne ein bisschen höher spielen würdest.
Ja, ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Ich habe diese Saison sehr viel Defensivqualität von mir gezeigt und eher noch wenig, was ich mit dem Ball kann. Ich bin mit Ball tendenziell sogar noch mehr überzeugt von mir. Das gibt einfach unsere Spielidee, Spielphilosophie im Moment nicht ganz her, aber nichtsdestotrotz habe ich von Anfang an gesagt, ich füge mich dem Team ein und liefert das, was benötigt wird. Und ich glaube, dass wir Zweiter im Moment sind, spricht eigentlich sehr für uns, dass wir grundsätzlich sehr, sehr viel richtig machen. Aber ich lese auch ab und zu immer mal wieder Kommentare und so und dann wird sehr viel unser Spielstil kritisiert. Aber ich finde das immer lustig, weil ich mir denke, wenn wir jetzt den schönsten Fußball spielen würden, aber Zehnter werden, dann wären sie auch nicht erfreut. Und deswegen, solange es funktioniert, sind wir im Recht.
Ich frage es mal ein bisschen ketzerisch. Ich habe heute noch den Fußball-Podcast vom Blick gehört. Dort hat dann, Florian Ratz, das ist einer der bekanntesten Sportjournalisten in der Schweiz, hat gesagt, dass der FC St. Gallen unansehnlichen, schrecklichen Fußball spielt. Ist denn auch die Spielidee vom FC St. Gallen zum unansehnlichen, schrecklichen Fußball spielen?
Nein, würde ich gar nicht sagen. Ich denke, jeder von uns will schön Fußball spielen, auch der Trainer. Aber wir spielen momentan einen Fußball, der sehr viel Energie erfordert, sehr viel kollektive Arbeit. Und wir haben einfach eine Top-Mannschaft, die bereit ist, einfach jeden Meter für den anderen zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was uns so extrem stark macht. Und deshalb brauchen wir gar nicht diesen schönen Fußball, wobei das auch immer im Auge des Betrachters liegt. Der eine liebt es, dass wir so schnell zielstrebig spielen, der andere hasst es. Eben, das ist eine Sache, wie man das selber empfindet, ob es einem gefällt oder nicht, aber effektiv ist es auf jeden Fall.
Ich glaube, wir alle drüben am Tisch würden wahrscheinlich schon sagen, das ist der spielerische Fußball wahrscheinlich besser gefällt. Und gleich ist es momentan sehr erfolgreich. Sam, und gleich heisst es auf allen Kanälen, wo du kannst irgendwie reinziehen, der FC St. Gallen ist da nicht ein Kandidat irgendwie für die Top-Plätze. Wie schätzt du die Lage der Nation ein?
Grosse Frage. Also zum einen, ich glaube, ja, attraktiver Fußball schauen findet alle. Jeder Fußballfan findet das per se schöner, weil man schaut ja Fußball auch einfach, weil man den Sport gerne hat. Und etwas, was schöner zum Anschauen ist, ist meistens ja auch unterhaltsamer. Ich glaube aber, man kann schon den Erfolg auch in erster Linie in den Vordergrund stellen. Ich glaube, es gibt schon auch, jetzt gerade auch im Thunspiel wieder Szenen, die sehr gut gespielt sind. Sei es 0 vom Aliou Balde, der Pass vom Chima ist fantastisch. Er nimmt den Goalie gut auseinander, guten Abschluss, steht hochdünn, wahrscheinlich auch nicht im Abseits. Also ich glaube, es gibt schon für all die Fußballliebhaber dann immer wieder so ein bisschen einzelne Szenen zwischendrin. Aber ja, man hat halt einfach nicht mehr 75% Ballbesitz und spielt den Gegner an der Wand. Das mag unattraktiv aussehen. Aber ich glaube, solange man auf dem zweiten Platz ist, nach wie vor die Chance hat, zum Wintermeister werden, gibt einem ja der Erfolg schon recht.
Wir mausern sich fast ein bisschen zu einem FC Lugano vom Spielstil her.
Hey, ich glaube, es tut uns gut, dass wir so ein bisschen unter dem Radar fliegen in der Schweiz aktuell, dass der grosse Teil der Medienlandschaft noch nicht so auf den FC St. Gallen aufmerksam geworden ist. Würden wir viel dominanter spielen, wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders. Und wir haben nach wie vor eine sehr junge Mannschaft, St. Gallen. Und ich glaube schon, dass man so auch einfach einen gewissen Druck kann von St. Gallen weghalten
kann. Was löst da in dir raus? Jetzt bist du Zweiter. Ich stelle den Quervergleich zu einer Bundesliga. Wenn da ein FC St. Gallen Zweiter wäre, ist einfach rein von den Proportionen her, dann wäre das sicher mal eine Überraschung. Von einer Sensation würde ich nicht reden, aber eine Überraschung, das würde viel mehr Rampenlicht geben. In der Schweiz spürt man von dem aktuell noch gar nichts, dass da der FC St. Gallen Rang 2 hat, wird eher als zufällig betrachtet, wie dass es irgendwie eine grosse sportliche Note hätte, schieße da eher an und findest, also eigentlich hätten wir da mehr Rampenlicht verdient, oder bist du gleicher Meinung wie der Sam?
Also mir ist es eigentlich egal, was die anderen über uns denken. Ich bin zufrieden mit dem Platz, den wir haben. Was ist zufrieden? Ich würde mich natürlich über den ersten freuen, wenn wir den uns jetzt noch holen können. Für mich ist das, was zählt, der Erfolg im Sport und nicht, was Leute denken. Und ich sage per se, ich werde lieber dreckig Meister als schön Fußball spielen und lande auf dem 6. oder 7.
Lade ich bei mir?
Ja, ja, klar. Lade ich mediale Berichterstattung komplett kalt?
Ja, man liest, man nimmt es wahr, aber es ist nicht so, dass es irgendwas mit mir macht. Also ich finde es eher lustig und lache darüber, was manche schreiben, als dass es mich irgendwie trifft.
Und liest es aktiv? Liest es aktiv oder kommst du einfach, sag mal, über Instagram oder so automatisch mit Nachrichten in Berührung?
Nee, grundsätzlich, also aktiv lese ich gar nichts. Es ist, wenn dann irgendwie was mir vorgeschlagen wird oder was mir zugesendet wird.
Es hat mich sogar in Wunder genommen. Es ist etwas, wo du sagst, wo du auch lachst drüber, weil du es vielleicht auch gerne kannst ernst nehmen. Es ist da gerade ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit, wo du musst sagen, boah, eigentlich dem Journalist würdest du gerne mal noch eine Meinung geben oder eben schon gerne, weil du einfach drüber lachst. Gibt es ein Beispiel? Gar kannst du sagen.
Nee, grundsätzlich habe ich jetzt kein so Beispiel, aber ich finde es immer so lustig, wie, keine Ahnung, man verliert jetzt in Zürich und dann gibt es, keine Ahnung, Kommentare und hier, wo Leute dann schreiben, ui, was wird uns dann in Thun erwarten oder was wird uns dann in Basel erwarten. Ganz am Anfang hieß es ja immer nach unseren Freundschaftsspielen, Basel wird ein 5-0 und hier, wir werden aus dem Stadion geschossen und alles. Und dann finde ich es immer lustig, wenn dann unsere Reaktion kommt und auf einmal schreiben dann dieselben Leute ganz andere Kommentare.
Da hockt er da mit einer riesen Grinse. Und da hat er auch total zu Recht, der Grinse. Wenn du der Zweite bist und 31 Punkte auf dem Konto hast, dann machst du gar nicht so viel falsch.
Hast du dann nicht ähnlich, dass wenn du nach einem Match Zeitung lesest, und wir müssen jetzt auch keine Namen nennen von Zeitungen, aber da gibt es ja oft auch Beurteilungen von einzelnen Spielern und auch Benotungen. Und in so vielen Fällen schaue ich das an und denke, die Person, die das geschrieben hat, die hat keine Ahnung oder hat einfach einen anderen Match gesehen als ich.
Ja.
Ist das nicht?
Ja, ich finde es eigentlich nur Spielerei. Es bietet wie einfach eine Plattform zum Diskutieren. Ich glaube nicht, dass der BHSB geht und sagt, Mann, heute habe ich nur einen 3,5 geholt. Wenn du nachher irgendwie gleich 2-1 gewonnen hast und da vielleicht 2-3 Aktionen nicht gelungen sind, dann ist das wahrscheinlich auch die BH. Schieße gleich, oder?
Ja, sowieso. Aber das ist eben so Bewertungen. Du hast 5 verschiedene Apps. Jede App bewertet ganz anders. Bei deinen bist du der Beste, bei anderen der Schlechteste. Das ist alles Zufall. Ich glaube, da zählt nur, was intern besprochen wird. Wie zufrieden sind deine Mitspieler, wie zufrieden ist der Staff. Und nicht alles, was darüber hinausgeht, zählt eigentlich fast wie gar nicht.
Ich glaube, wir können so ein bisschen den sportlichen Teil rund um das FC Thun-Spiel und den Spitzenkampf für den Moment mal so ein bisschen beiseite legen. Wir kommen sicher zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufs Sportliche zurück. Aber wenn wir so einen BHNsierer schon am Tisch haben, dann möchten wir auch deinen Werdegang mal ein bisschen beleuchten und schauen, wie ist das eigentlich alles so ein bisschen gegangen, dass du da plötzlich beim FC St. Gallen so eine grosse Rolle spielst. Erzähl mal, wo und wie bist du aufgewachsen?
Ich bin geboren in Lauingen und bin dort auch, sagen wir mal, die Hälfte meiner Kindheit aufgewachsen. Bin relativ spät eigentlich erst zum Fußball gekommen, mit 7, 8 erst angefangen. Dann ging es aber sehr, sehr schnell. Ich war am Anfang Stürmer, habe sehr, sehr viele Tore gemacht. Ich wurde eigentlich fast jedes Turnier bester Torschütze. Und bin dann so zum FC Augsburg gewechselt.
Du warst schon beim FC Lauingen, oder?
Lauingen.
Ohne R. Da, wo du sagst, einfach ohne R. Lauingen.
Lauingen.
Ja, genau.
Noch nie gehört. Wie viele Einwohner hat er?
Das weiß ich nicht genau, aber es ist keine große Stadt.
11.400.
Oh, schau jetzt da. Das ist ein richtiger Schub.
Vorbereitet.
Unglaublich.
Nicht schlecht.
Also Lauingen und dann weiter zum FC Augsburg, weil du irgendwie entdeckt worden bist, so ein Turnier.
Genau, ja, wir hatten Turniere, drei Stück, wo wir uns qualifizieren mussten. Und da bin ich bei einmal Kreismeisterschaft, dann Nordschwäbische und Schwäbische. Und ich bin bei allen drei Turnieren bester Torschütze geworden und bei den zwei davor auch bester Spieler. Und dann bin ich so zum FC Augsburg gewechselt, mit etwa 9 oder 10 müsste es gewesen sein. Daneben immer hin und her gefahren. Meine Mutter hat mich gefahren, gewartet, wieder nach Hause gebracht und das eigentlich jeden Tag in der Woche bis aufs Spiel. Und später sind wir dann als ganze Familie nach Augsburg gezogen, weil sich das angeboten hat, weil eine Partnerschule eröffnet wurde. Dort ging ich dann auch zur Schule. Eigentlich gingen wir alle drei. Ich habe ja zwei Brüder noch, einer älter, einer jünger. Gingen wir alle drei auf dieselbe Schule und dann ging es eigentlich so weiter mit Augsburg. Dann kam Interesse aus München. Dann wurde unser Trainer geholt, weil grundsätzlich wollten wir nicht wechseln.
Ich muss jetzt doch schnell unterbrechen. Also, ja. Ich verstehe das richtig. Ich habe in Lauingen gewohnt. Da ist ein kleiner Behane Siri, der wahnsinnig gut gekickt. Übrigens immer mein Traum gewesen, dass ich das einmal habe. Klaus Turnier Rorschacher-Berger hat mal ein Penalty-Goal geschossen. Hat mich niemand gesehen, würde ich da mal noch anmerken.
Das ist geschehen, da glaube ich.
Hat mich niemand, niemand
verpflichtet. Das ist schon gut so.
Und dann ziehst du mit der ganzen Familie, wegen deinem lebenden Traum, Fußballprofi zu werden, ziehst die ganze Familie für den BHN Siri mit 11, 12 nach Augsburg.
Ja, genau.
Unfassbare. Wenn du da mal so vor Augen führst. Unfassbar.
Hast du dort schon gesagt, ich will Profi werden? Bist du dir, oder wenn trifft man den Entscheid?
Ja, es ist, also ich denke, man hat schon früh gesehen, dass ich sehr, sehr gut bin und ich war auch immer sehr, sehr ehrgeizig und ich wollte es auch unbedingt, aber eben, wie schon gesagt, meine Eltern waren da voll committed, die haben mich komplett unterstützt. Eben wie schon gesagt, meine Mutter, die mich da jeden Tag ins Training gefahren hat und immer gewartet hatte, sie hatte sicher auch Besseres zu tun als das, aber hat sie sehr, sehr gerne gemacht. Und andersrum mein Vater auch, der jedes Wochenende bei jedem Turnier dabei war, egal ob es in Gladbach, Berlin, Hamburg, egal wo es war, er war immer dort. Lettland, Türkei, also ist immer mitgegangen und hat mich immer so unterstützt. Also meine Eltern waren von Anfang an immer an meiner Seite und auch nie so, dass sie mir den Druck gemacht haben, dass ich jetzt Profi werden muss. Sonst, war das eine Fehlentscheidung, dass wir alle umgezogen sind, sondern immer, wir haben das gerne gemacht und wenn es läuft, dann läuft es. Wenn nicht, dann ist auch kein Problem.
Ja, verrückt braucht es wahrscheinlich auch. Ich glaube, dann wirst du spüren, so ein bisschen die Familie, und das gibt es wahrscheinlich auch, so Familien, die dann die Eltern so ein bisschen Druck machen, dann 12, 13, 14-jährige Knirps werden schon gut für die Familie, dass etwas wird. Ich glaube, dann bist du schon früher nicht befreit und das Hemd dann wahrscheinlich eher.
ZDBH hat gesagt, er hat sehr viel Goal gemacht früher. Ich würde jetzt mal sagen, Lieblingsspieler in der Jugend war ein Stürmer gewesen. Wer ist es, Messi oder Ronaldo? Was sagst
du? Also, das ist ein kleiner Messi da am Tisch.
Messi oder Ronaldo?
Was sagst du?
Ronaldo.
Ronaldo.
Was?
Das sagen immer alle. Das können alle nicht verstehen, warum ich... ich glaube, ich bin auch wegen seiner Einstellung.
Schaffer.
Wegen der ganzen Mentalität und allem drum und dran. Und ich bin eben, wie schon gesagt, Messi ist sicher so fußballerisch sicher der Bessere. Attraktiver zum Anschauen, aber Ronaldo war schon immer der Effektivere. Die Zahlen sprechen für ihn.
Ja, gut.
Haben wir das erklärt?
Haben wir das erklärt. Und dann kommt irgendwann ein Moment beim FC Augsburg. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Welt. Wie ist das gelaufen, dass du nachher dann in die hochdekorierte Akademie vom FC Bayern München kommst? Hast du gemerkt, plötzlich an diesen Turnieren, Hamburg, Berlin, hast du erwähnt, steht mal irgendein mit einer Bayernjacke und du merkst, der könnte vielleicht mich da gerade anschauen. Nimm uns mal ein bisschen in die Welt rein.
Wir waren mit Augsburg extrem gut. Wir waren richtig, richtig gut. Wir haben eigentlich, letztens hat mein Vater auch gesagt, es waren 18 Turniere in einem Jahr und wir haben 14 oder 15 davon gewonnen. Wir waren richtig, richtig gut.
Also wir sind so Turnier mit Dortmund-Nachwuchs,
ja,
und so
genau.
Zum Relation haben. Ja?
Es gab eben die richtig guten Turniere. Es waren jetzt nicht so Turniere, wo du da hingehst und eigentlich schon klar war, dass du gewinnst. Sondern
und du, wie viel ist das so gewesen?
Das war alles zwischen U10 bis U13, glaube ich.
Gut, dann wissen wir, wo man so ein bisschen stöhnt.
Ja, genau. Und wir waren extrem gut und eigentlich kam die Anfrage von München jedes Jahr. Nicht nur bei mir, sondern auch bei ein paar aus meiner Mannschaft, mit denen wir zusammengespielt haben. Aber wir haben eigentlich immer gesagt, hey, es läuft doch so gut und wir fühlen uns wohl in Augsburg, wir bleiben in Augsburg. Und dann haben sie den Move gemacht, dass sie unseren Trainer genommen haben. Den hatten wir eben all die Jahre immer und er hat uns dann mitgenommen.
Fuchs, also Fuchs, der Sportchef ist ein Fuchs.
Von Bayern München, das ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt.
Ist die Nachwuchsabteilung von Augsburg, wie ist die von der Größe vergleichbar mit der Nachwuchsabteilung vom FC St. Gallen?
Damals war Augsburg noch sehr, sehr klein, als wir noch dort waren. Eigentlich genau da, wo wir gegangen sind, wurde das neue NLZ gebaut und alles. Und dann war alles viel, viel größer, viel, viel moderner. Eigene Anlage und eigentlich war alles perfekt. Dann hattest du Schulen, die Plätze, das NLZ, alles war top. Davor waren wir in einer Anlage, wo die Plätze immer gemietet wurden, soweit ich weiß. Und das hat alles in Augsburg nicht gehört. Da war alles eher noch so ein bisschen kleiner. Und erst mit der Zeit ist es eigentlich so groß geworden. Jetzt im Moment, wenn du Augsburg mit St. Gallen vergleichst, professionell sind beide auf einem sehr hohen Level. Ich denke, Augsburg ist noch ein Ticken größer, noch ein bisschen moderner, aber trainieren und entwickeln kannst du dich in beiden Mannschaften sehr, sehr gut.
Und dann kommt der Wechsel zu Bayern und dann ist ja plötzlich alles nochmal viel grösser und viel professioneller. Da wird ja auch recht die Umstellung sein. Und spielst du dann in der, weißt du, U16, U17? Ist man da auch an der Säbener Straße oder gibt es da...
Nee, als wir gewechselt sind, war der Campus, wurde der schon gebaut. Aha. Der ist nicht mehr an der Säbener Straße, der ist an der Ingolstädter Straße. Und
wer kennt sie nicht?
da warst du dann komplett abgeschottet. Da geht es eigentlich von der Jugend bis zur Frauenmannschaft. Und U19, die U21 ist dann wieder an der Säbener Straße.
Okay.
Da ist der Bezug dann an den Profis wieder ganz nah, deutlich näher.
Und all deine Kollegen aus Augsburg sind dann, nicht alle, aber die Besten aus deren Augsburger Mannschaft sind dann mit dir zu Bayern München gekommen. Und haben es die auch alle mit dir zusammen in die U19 geschafft? Oder hast du Jahr für Jahr wieder einen müssen verabschieden, der rausgefühlt ist?
Es sind schon dann auch wieder pro Jahr immer wieder ist einer abgefallen. Es ist, glaube ich, ganz normal. Am Ende schaffen das nicht alle. Aber wir sind von diesem Kern, sind wir damals zu siebt, glaube ich, gewechselt. Wir sind vier, die jetzt Profis sind, verteilt in Europa.
Sag mal, wer da so ist für die Fußball-Nerds.
Das ist einmal Gabriel Vidovic, der spielt bei Zagreb. Lasse Günther spielt Elversberg, zweite Bundesliga.
Bald erst die Bundesliga, wenn ihr so weitermacht.
Ja, dann David Herold ist Karlsruhe und ich in St. Gallen.
Krass, also eigentlich wirklich... Hast du nicht zu viel versprochen mit dieser Dichte in Augsburg? Wenn es vier wirklich zum Profi schaffen aus einer Mannschaft, dann ist das außergewöhnlich. Wie viel hat der Trainer zu dem beigetragen? Und wie viel ist es einfach der Zufall, dass da gerade vier so Riesentalente in der gleichen Mannschaft sind?
Der Trainer, der ist eben lustig, weil der hat uns übernommen im ersten Jahr von mir und der hat uns, ist jedes Jahr mit uns hochgegangen. Und auch in München hat er dann uns nochmal ein Jahr gehabt. Also ich hatte ihn insgesamt 5 Jahre. Das ist der liebe Grüße an Alex Moy, falls er das mal
Alex Moy.
Alex Moy ist er. Und er hat schon sehr, sehr viel dazu beigetragen, weil er hat uns immer sehr gefördert. Die technische Entwicklung hat sicher bei ihm stattgefunden. Er hat uns da ein bisschen gequält mit seinen Übungen, aber zugunsten von uns. Also.
Die technische Entwicklung hat dich dann so weit gebracht, dass du Captain wirst. Beim FC Bayern München in der U19-Mannschaft. Da muss schon ein Moment sein, wo man als Spieler das Gefühl hat, hey, da könnte gross werden. Oder bist du total im Moment, so als 18-Jähriger?
Nee, also ich wusste dann, irgendwann wusste man schon, ey, ich peile jetzt Profi an und ich werde es jetzt durchziehen. Ich habe die Qualität dazu und ich habe dieses Selbstbewusstsein, dass ich es schaffen werde, schaffen kann. Und das war dann halt eben einfach nur so nochmal eine Bestätigung. Aber ich war schon ganz früh in Augsburg und dann auch viele Jahre danach in München immer Kapitän. Deswegen war das irgendwie schon...
Sam, frag an dich, wieso glaubst du, dass ein BH Nesiri Captain geworden ist von dieser U19-Mannschaft, vielleicht von persönlichen Eigenschaften, die du heute noch siehst an ihm?
Ich glaube schon, weil es ja ein grosser Arbeitswille auch schon einfach bei dir wahrscheinlich schon immer vorhanden war. Also aus allen Aussagen, ich habe das Gefühl, du bist sehr überlegt, du machst dir sehr viele Gedanken zu, wie kann man eine Karriere planen, wie kann man ein Spiel bestreiten etc. Darum ist es für mich auch nicht unbedingt ein Zufall, dass du auf dem zentralen Mittelfeld spielst. Wir haben ja auch mit dem Enno Massen auch schon besprochen. Es gibt so eine gewisse Cleverness bei 6 oder 8 muss einfach vorhanden sein. Und für mich ist es grundsätzlich auch meistens keine Überraschung, wenn der Captain halt einfach Mitte spielt. Also weil es halt auch einfach von der Verortung auf dem Feld wie einfacher ist. Wir haben vorher Namen gehört von Kollegen von dir, die aus Augsburg, die auch Profi geworden sind. Ich habe mal noch geschaut, mit wem du bei Bayern zusammen gespielt hast. Und bei U17 und U19 hat es mehrere Mal das Mittelfeld gegeben. Doppel-6 Pavlovic Nesiri und auf dem 10 Jamal Musiala. Und eins weiter vorne noch der Paul Wanner. Das ist schon eine illustre Runde.
Das stimmt, ja. Wir hatten eine Top-Mannschaft.
Bist du mit diesen Jungs noch im Kontakt? Oder verliert man sich da aus den Augen?
Irgendwann. Ja, also es ist nicht so, dass man im täglichen Austausch steht, aber man hat zu gewissen Leuten ein bisschen mehr Kontakt, zu gewissen ein bisschen weniger. Mit Jamal ist jetzt der Kontakt da, aber jetzt nicht so groß, mit Pavlovic schon eher. Mit ihm stehen wir schon eher in Kontakt und Paul mit ihm auch, also mit ihm hatte ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
Wir haben jetzt gerade so den schönen Weg von dir können aufzeigen bis in die U19. Der Fakt, dass ein Muslia, ein Pavlovic in dieser Musiala. Mannschaft... Musiala, danke. Das ist eine ganz wichtige
Korrektur. Das ist wirklich wichtig.
Sehr wichtig. Jamal Musiala und eben ein Pavlovic. Der Fakt, dass jetzt die ganz grosse Showbühne haben bei der ersten Mannschaft von Bayern München und du nicht, zeigt ja auch, dass es irgendwo einen Rückschlag gegeben hat. Du hast irgendwann in der zweiten Mannschaft oder in der Amateurmannschaft von Bayern München keine Rolle mehr gespielt. Wie erklärst du dir, ich möchte das eigentlich also ein bisschen splitten in zwei Ebenen. Wie hast du dir damals erklärt, wieso dass es nicht gelangt hat oder wieso der Rückschlag gekommen ist? Und was würdest du heute sagen, vielleicht mit dem ehrlicheren Rückblick, wieso dass es damals nicht weiter gelangt hat?
Ja, es ist eben grundsätzlich ganz schwer zu sagen. Ich denke, so wie ich es mir damals erklärt habe, würde ich es mir auch heute erklären. Also es... Ich bin immer sehr, sehr ehrlich auch zu mir selber und es war einfach so, dass ich nicht der Spieler war für den damaligen Trainer, zumindest am Anfang. Das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, dann habe ich auch immer mehr Spielzeit bekommen und gegen Ende hin habe ich sogar noch gespielt, aber danach kam, glaube ich, die komplette Rückrunde habe ich kein Spiel mehr gemacht, weil ich dann Probleme hatte mit meinem Rücken. Und wir das gar nicht mehr in den Griff bekommen haben. Und das war dann so ein bisschen der größere Rückschlag, weil als ich in die zweite Mannschaft kam, war es logisch, dass ich mich dann reinkämpfen musste, weil ich zu den Jüngeren gehört habe. Und das hat seine Zeit gebraucht. Und da, wo es eigentlich funktioniert hat, ist es dann eben zu den Problemen gekommen mit dem Rücken und allem drum und dran. Und das hat dann alles so ein bisschen ein paar Steine in den Weg geworfen.
Und dann kommt der Moment, irgendwie merkst du, okay, FC Bayern, neben dem Musiala und dem Pavlovic wirst aktuell gar nicht eine direkte Rolle spielen, entscheidest du für einen Wechsel in die Schweiz, kommst zum FC St. Gallen, wirst ausgeliehen zum FC Wil, spielst dann in der zweiten Liga, Schweizer Provinz, wenig Zuschauer, teilweise unter 1000 Zuschauer im Stadion. Wie sieht es da so? Also hat man auch den Moment, wo man denkt, oh fuck, habe ich jetzt all die Jahre für das geschafft, dass ich jetzt da Zweitliga Schweiz spiele? Ja, Oder denkst du, hey, das ist jetzt ein Zwischenschritt und bist total voller Motivation gewesen bei dem Schritt?
Es gibt sicher auch Tage, wo man sich denkt, ey, was mache ich eigentlich hier? Und aber die sind nicht, die kommen nicht sehr häufig vor. Es ist eher das andere, was du gerade gesagt hast. Ich schaue sehr viel von Tag zu Tag. Ich weiß auch gar nicht, was nächste Woche ist, sondern eher, ich fokussiere mich immer eben von Tag zu Tag. Und Wiel war für mich ein Fortschritt. Es war einfach ein Schritt in die nächste Liga, in eine höhere Liga, in eine professionelle Liga. Und so habe ich es auch gesehen. Also es war einfach ein weiterer Schritt für meine Entwicklung. Es war jetzt kein großer Step, wie andere den machen. Im Fußball geht es bei manchen sehr, sehr schnell, bei manchen etwas langsamer. Bisher in meiner Karriere ging es aber immer einen Schritt nach vorne. Und darauf habe ich eigentlich immer geschaut, dass es in die richtige Richtung geht. Und solange es in die richtige Richtung ging, war ich immer positiv, dass alles gut kommen wird.
Hast du in dem Moment, wo du dich entschieden hast, zu Wiel wechseln, nicht insgeheim den Anspruch an dich selber gehabt, dass ab dem kommenden Sommer dann für die erste Mannschaft vom FC St. Gallen spielst und nicht für die erste Mannschaft vom FC Wiel?
Also nach dem Wechsel nach Wiel war für mich klar, ich spiele jetzt in Wiel, beweis mich und komme dann hier zurück. Und,
ich meine vor dem Wechsel, wo du noch in der zweiten Mannschaft warst. Genau, ja. Und ja, dann zu Wiel und nicht direkter Sprung ins Eis von St. Gallen.
Ja, logisch, das Ziel war der Sprung direkt in die erste Mannschaft und es sah eigentlich auch sehr, sehr gut aus, weil die Vorbereitung eigentlich top lief. Dann gab es einfach ein paar Uneinstimmigkeiten, die nicht ganz so funktioniert haben mit dem Transfer von Zobot, musste jemand gestrichen werden, das war dann ich, dann kam alles unerwartet und war ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz war das einfach, musstest du das schlucken, abhaken und einfach weiterschauen.
Die gute Teil-Kontingenzliste, wo St. Gallen überhaupt keine Rolle spielt. Zurück zu dir. Du kommst dann aber gleich zurück zum FC St. Gallen. Ich glaube, rückblickend das Jahr in Wiel hat dir ja wahnsinnig gut getan. Ich kenne Marco Hämmerli, der hat mir schon früher gesagt, auf den Bursch müssen wir noch schauen. Wenn der dann kommt, hilft der euch sofort weiter. Also nicht irgendwie so als Ergänzungsspieler, sondern sofort weiter. Und ich glaube, man hat sich in St. Gallen dann schon verwundert, die Augen gerieben, wo der Behar Nesyri dann sein Startelf-Debüt gegeben hat, weil du einfach sofort gesehen hast, ich habe nur noch Nachrichten bekommen mit «Legst am Baller». Typischer Baller. Einfach ein richtig guter Kicker. Und da merkt man bei dir auch, also deine Qualität am Ball stechen wirklich raus. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, wo du dich eigentlich selber so ein bisschen siehst. Was mich noch wundern ist, der 50-jährige BH, der irgendwie jedes Turnier einfach voll schiesst mit seinen Goals. Hat sich der wahrscheinlich eher als Stürmer gesehen? Nimm ich an.
Ja, aber es hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Dann fängst du an, wird das Feld immer größer, da kommen immer mehr Spieler dazu und dann sieht dich der Trainer auf der 10, dann doch auf der 8. Dann kam ein Trainer, der sieht dich auf der 6. Dann kam der Nächste, der hat dich wieder auf der 8 gesehen. Und es ist dann immer so, es ist ein bisschen ein Hin und Her. Und jeder Trainer hat seine eigene Idee. Und ich habe meine Qualitäten eigentlich grundsätzlich fast überall auf dem Platz. Und deswegen war das dann für mich eigentlich nie so eine Rolle, ob ich jetzt im Sturm spiele, auf der 10, auf der 8 oder auf der 6. Für mich keinen Unterschied gemacht.
Profi. Kompletter Profi.
Ich habe noch eine Frage zu dieser Sechser-Position, wo du diese Saison spielst. Ich meine, bis auf das eine Spiel war es ja immer Sechser gewesen, aber ganz oft sehr unterschiedlich interpretiert. 5-0 gegen GC zum Beispiel, viel Ballbesitz, hast viel mit Ball auch gemacht, weil man den Gegner einfach mehr in die eigene Platzhälfte gedrückt hat. Gegen Basel bist du 90 Minuten auf dem Rucksack vom Shaqiri. Dort ist es dann weniger Position, sondern einfach eine Aufgabe. Und jetzt nehmen wir den FC Zürich oder auch gegen IB, wo mehr den Raum oder keinen direkten Gegenspieler hast und mehr den Raum decken musst, bist halt einfach mit extrem viel Defensivarbeit immer beschäftigt. Was spielst du am liebsten? Mal abgesehen einfach so von der Vorgabe und vom Gegner, aber welche Position oder Interpretation von dieser Sechser-Position würdest du sagen, gefällt am besten?
Grundsätzlich macht Fußball sehr viel Spaß, wenn man den Ball hat. Deswegen wahrscheinlich auch sagen wir mal, wenn wir jetzt in Spielen schauen, dann wahrscheinlich auch das GC-Spiel. Das geben aber leider nicht so viele Mannschaften her, dass wir das spielen können. Eben aber grundsätzlich schon lieber mit Ball.
Defensives Mittelfeld, das ist so eigentlich so eine Position, die du oft und unter dem Radar verfolgt, oder ist es eine Begleiterscheinung von der Erfolg, spüre ich da raus. Ja, ein defensiver Mittelfeldspiel auf dem 6 ist auch oft unter dem Radar. Man muss ganz viel arbeiten, ganz viel rennen, ganz viel ackern, hat wenig glanzvolle Momente am Fuß, sondern spielt die wichtigen öffnenden Pässe unter Umständen, wo man dann eben nicht sieht, wenn vorne nochmal zwei, drei Pässe kommen, die dann zum Goal führen. Hat einfach oft einen Job ohne Applaus. Würdest du jetzt dann als Sechser, und ich glaube, du bist ein Sechser, zumindest bei uns bis jetzt, Transfermarkt, ist dort der Grosskreis?
Dort ist der dickste.
Der dickste Grosskreis ist dort. Würdest du in deinem Job würdest du manchmal ein bisschen mehr Anerkennung wünschen? Oder reicht allein deine Wirkung, wo du weißt, hey, mit deinem Selbstbewusstsein, ich mache so viel für die Mannschaft, ist das genügsam? Oder genügend, so meine Frage, genügsam,
ja, etwas anderes? Anerkennung schadet nie. Also man freut sich natürlich über jeden Lob. Aber ich glaube, man ist nicht ohne Grund Sechser, weil man weiß, was auf einen zukommt, man weiß, was einen erwartet. Man bekommt grundsätzlich nicht die Anerkennung. Oder, wobei ich sagen muss, in St. Gallen, da habe ich schon sehr, sehr viel Anerkennung bekommen, auch auf der Position, oder in Wiel auch tatsächlich. Aber sonst eben, ja, ist die Sechserposition ein bisschen die untergeht, obwohl man eigentlich doch sehr, sehr viel beeinflusst. Aber ja, man weiß, worauf man sich einlässt, und mir ist wichtig, dass mein Team weiß, wie wichtig ich für sie bin, und das gibt mir dann schon ein gutes Gefühl.
Mehr Anerkennung würden wir ja auch wahrscheinlich bekommen, wenn dein Scorer-Konto ein bisschen höher wäre. Du hast noch kein Goal gemacht, das ist also eine Vorlage. Trotzdem, da geht meine Frage an dich, Niki, ich finde, seit du die Eckbälle schlägst, sind wir viel gefährlicher bei Standards. Also ich bin der Meinung, dass die Bälle bedeutend schärfer, bedeutend genauer kommen als in der Vorsaison. Meine Frage an dich, was bräuchte es denn dort jetzt noch, wenn die Bälle schon gut kommen, dass auch ein bisschen mehr Assist für den BH rausschauen?
Ja, die einfachste Standort wäre wahrscheinlich noch Kopfballstärke.
Goal.
Goal, wo daraus rauskommt. Nein, ich finde, es hat ja Jahre gegeben in St. Gallen, wo man uns wirklich wahnsinnig über die vergebenen Chancen genervt haben. Es hat, glaube ich, einmal eine Statistik gegeben, sagt gerade, glaube ich, ein von 50 oder ein von 60 oder ein von 70 Eckbälle, wo irgendwie reingeht. Also es ist einfach nicht gut gewesen. Da haben wir natürlich wie auch bei vielem anderen wahnsinnig an Qualität gewonnen, wenn du BHD Eckbälle schiessst. Ich bin gespannt, vielleicht darfst du nochmal mit einem Freistoß noch an. Also der Freistoß ist vielleicht... Der Eckball ist wie der Vorbot vom Freistoß, wer weiß. Also je besser die Eckbälle geschossen werden, desto eher zirkelst du dann einmal aus 19 Meter ins Lattenkreuzlein. Würde ich schon noch sehen.
Ja, schauen wir mal. So viele hatten wir leider noch nicht
um
den 16er.
Ja, das stimmt. Ja, mag mich jetzt auch nicht erinnern, wenn wir da den letzten wirklich aussichtsreich Freistoß gehabt haben, vor dem Goal.
Oh, pff, nein.
Das ist halt immer halt nicht so viel Ball am Fuß haben. Vielleicht halt auch weniger so Situationen. Aber wir haben es gar nicht über die Anerkennung gehabt. Ich glaube, ja, also wir zwei hier anerkennen deine Arbeit in St. Gallen sehr. Hoffen, du bist noch lange ein Teil von uns. Du bist ein Gewinner von dieser Saison. Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Und wenn wir jetzt auch direkt auf die 6er-Position schauen, wer der naheliegendste Verlierer wahrscheinlich der Shorty Quintilla, wo ich glaube, gleich noch eine wichtige Rolle auch in der Mannschaft hat. Wie ist dein Verhältnis zu ihm?
Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Es herrscht ein Konkurrenzkampf, aber ein gesunder Konkurrenzkampf. Und er ist jetzt nicht der Typ, der dann jetzt angepisst auf mich ist, sondern eher ganz anders. Wir haben ein Top-Verhältnis, und wenn was ist, frage ich ihn, und wir haben einen guten Austausch.
So wie auch es auf außen.
Ja, glaube auch. Ja, also ich glaube, man hat in die Rolle Quintilla sehr viel hineininterpretiert, aber was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht professionell mit dieser Situation umgeht.
Totaler Mannschaftssportler. Mhm. Ja, wirkt von außen wirklich auch so. Du hast gerade den Konkurrenzkampf angetönt. Ich sehe dort hinten auch noch einen kleinen Konkurrenzkampf.
Ja.
für euch daheim, ihr gehört uns ja nur und seht uns nicht. Wir haben hier einen prall gefüllten Lostopf. Mehr oder weniger. Nein, es hat doch gleich jemand gegen die 50, die da mitmachen. Weil wir haben ja eine kleine Challenge gemacht vor dem letzten, oder ja, ist es, wir haben es gar nicht im Podcast gesagt. Oder?
Nein, nur auf Instagram.
Nur auf Instagram, genau. Die Spotify-Rap-Geschichte, wo es darum geht, dass Hörnli hoffentlich der Top 5 drin ist. Und wir hören jetzt den jemanden aus, mit mir, meine der BH, wo ja, die Person, die ausgelost wird, wird über die erste Folge im Jahr 2026 das Hörnli regieren. Also es geht darum, dass die Person uns kann sagen kann, was wir zu tun haben, über was wir schnarren sollen, wo wir aufnehmen sollen, was auch immer. Wir müssen das noch mit der Redaktion abklären. und ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös, weil da hat es ein paar Namen drin, auch aus dem direkten persönlichen Umfeld,
jawohl,
wo ich nicht will, dass es gezogen werden.
Nein, und ich weiß, ich bin auch nervös, weil ich weiß auch, dass die Auslosung, die geht bedeutend fairer verstanden als die WM-Auslosung letzte Woche.
Wie ein oder der Wahlkugel.
Ja, wir bitten den BH jetzt da einen Zettel nehmen. Und
hast du schon gelost?
Kein Mischle,
Leute. Der BH hat schon gelost.
Ich habe einen Zettel.
Zeig mal,
was haben wir da drauf?
Der Joel Kurzbauer. Der Schuschu, den kenne ich.
Kennst du?
Den kenne ich. Der könnte dann noch fiese Ideen haben. Ja.
Gut, dann darf er sich bei uns melden.
Ja, melde dich bei uns, lieber Joel. Und dann kannst du allein über das Tüfteln oder wir unterstützen dich noch ein bisschen dabei, wie du willst. Und dann schauen wir dann, wie das in der ersten Folge 2026 so vonstatten geht und nicht mehr irgendwie mit einer Triggerwarnung oder so rausgeben, bevor wir die Folge
dann können. Ich bin gespannt, was da passiert.
Sollen wir noch einen Ersatz hören oder wollen wir das auf die Zukunft verschieben? Wenn ich irgendwie der Joel, sage jetzt gerade 6 Wochen in Australien wäre oder was auch immer.
Müssen wir noch einen Backup-Lösler machen?
Backup-Lösler. Ja. Machen wir noch einen Backup-Lösler.
Also, dann nimm doch noch mal einen.
Falls sich der Joel nicht melden will.
Ja, oder falls er keinen Mut hat.
Oh ja, könnte das sein. Wer weiß. Boah. Ah, oh. Nein, jetzt haben wir einen Instagram-Namen.
Also, Backup wäre...
Vermutlich der Janis Manser, oder?
Jens Münzer.
Ja, der wäre der Backup. Also, behalte ihn in der Stellung. Auf der Bank. Kannst du schon mal einwärmen?
Aber freu dich nicht zu früh.
kannst du schon mal einwärmen? Vielleicht kommst du noch rein. Den 89.
Jonas.
Hä?
Könnte vielleicht ein Jonas sein.
Jonas.
Ah, Jonas, könnte das sein. Jonas, Janis. Kennst du den?
Nein. Aber vielleicht lernen wir ihn kennen. Wer weiß. Vielleicht nicht. Sein. Also, wir sind gespannt, was da dabei rauskommt und wenn wir so eine Aktion nochmal machen können oder nicht. das Thema somit erledigt. Ein anderes Thema machen wir jetzt auf.
Ja, die 5 kurzen. Wer hat jetzt Losfee gespielt, da war recht unproblematisch gewesen, aber jetzt gibt es noch schnell 5 unangenehme Entweder-Oder-Fragen für dich.
Okay.
Ja, das Prinzip ist relativ selbsterklärend. Du hast 2 Optionen, musst dich für eine entscheiden. Meistens sind beide nicht so gut. Aber wir wollen dich da auch ein bisschen aus der Reserve
locken.
Nimm noch einen Schluck Wasser.
Und mit meistens sind die... Antwortmöglichkeiten nicht so gut, meint der Sam eigentlich immer.
Hey, nein, die erste startet grundsätzlich eher positiv. Du kannst dich entscheiden zwischen, in Zukunft bist du Ergänzungsspieler bei Bayern, bist auf der Bank bei Bayern München oder du bist Stammspieler in der Bundesliga bei Augsburg. Was nimmst du?
Das ist eine schwierige Frage. Mit gar keinen Chancen reinzukommen oder ab und zu sporadisch?
Nein, du bist einfach dort. Dann also vielleicht so 3 Einsätze im Jahr oder so.
Dann spiele ich lieber in Augsburg.
Auf der 6er Position.
Genau.
Bist du Bayern-Fan? Schon, ja, oder?
Schon
auch. Augsburg?
Ja, auch. Also alle Vereine, wo ich mal gespielt habe, verfolge ich.
Da freut sich alle Lauinger.
Alle Lauingers, ja. die zweite ist ein bisschen fantasievoller. Du musst entscheiden, in Zukunft spielst du Fußball entweder mit Augenklappe oder mit einem Holzbein.
Mit Augenklappe. Das sollte ich hinkriegen.
Holzbein eher unangenehm.
Schon wirklich eher schwierig als Fußballer.
Ja. Ja, aber Augenklappe im zentralen Mittelfeld mit Scannen links, rechts ist ja, ja schon auch...
einfach den Kopf ein bisschen weiter drehen.
Bis Nackenschlag überkommt.
Ja, mit dem Holzbein, ich weiß nicht, wie man da rennen kann.
Ja, wird auch nichts mehr mit Eckball dann wahrscheinlich.
Ja, das stimmt auch.
Frage Nummer 3. 4-1, 4-1 oder 4-2, 3-1?
4-2, 3-1. Weil dann kann ich genau das spielen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar kann ich auch mal in die Box laufen. Dann sichert mich einer ab.
4-2, 3-1 mit Pavlovic.
Ja, das haben wir früher tatsächlich so gespielt.
Frage Nummer 4. Nie mehr langs Thermoshirt oder immer langs Thermoshirt?
Immer langs Thermoshirt.
Auch bei 35 Grad?
Auch bei 35 Grad.
Wieso? Wieso? Ich habe eine These. Ich bin ja selber auf massiv schlechterem Niveau Fußballschiedsrichter. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich als Schiedsrichter das Thermolibli anlege, schon bei 8 Grad, signalisiere den Spieler, der nimmt er heute nicht so ernst. Der rennt heute nicht so viel, weil sonst bräuchte er ja kein Thermolibli. Also ein Josef Stanic würde es wahrscheinlich da komplett anders antworten. Ein Josef Stanic würde bei minus 25 Grad würde sich nerven, dass er überhaupt mal ein Libli anlegen. Es ist nie so eine Mindset, keine Mindset-Geschichte für dich und einfach mit Komfort zu tun.
Ich glaube, es ist einfach so eine persönliche Geschichte, was man so lieber hat, lieber mag. Ich, keine Ahnung, ich war schon immer so der Thermotyp. Ich ziehe es eigentlich sehr, sehr gerne an und eher nicht ohne. Ich spiele lieber mit Thermo.
Weil du noch ein bisschen muskulöser aussiehst?
Nee, nicht unbedingt. Ich sehe sogar eher schmaler damit aus, aber ich präferiere es einfach.
Von all diesen Outfits, die man sich zusammenstellen kann, von all diesen Kombinationen, finde ich die wildest oder auch die unverständlichst. Im Winter Kurzarm mit Händchen.
Ja. Und die langen Hosen. Hatscham Ibe.
Ja, aber Van der Meer spielt auch immer Kurzarm mit Händchen. Und zieht zum ersten Einwurf, zieht er nachher die Händchen ab, wieder den Ball nicht reinwerfen. Absolut sinnbefreit.
Das ist mir jetzt aufgefallen gegen Thun. Beim ersten Einwurf abgezogen.
Hugo.
Ja.
Der erste
gegen Zürich auch gemacht.
Händchen weg.
Dann lass doch in der Kabine, den musst du nachher auch nicht holen.
Ja, vielleicht hofft er einfach auf keinen Einwurf.
Als Außenverteidiger. Weißt du, was ich meine?
Frage Nummer 5, die letzte. Du kannst entscheiden, entweder hast du in Zukunft den Josef Stanic als deinen persönlichen Liebwächter oder den Lukas Görtler als deinen persönlichen Karriereberater. Was machst du?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Der Lukas, der liebt es so als seinen Job, so als Karriereberater.
Da hast du gedacht.
Aber Josef
Stanic liebt auch Liebwächter.
Aber ich würde mich für Josef Stanic entscheiden und da wird sich ja auch Lukas sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Liebe Grüße an Lukas.
Stanic als Liebwächter stelle ich mir schon echt angenehm
vor. Würdest du den BH ansprechen, wenn du in der Stadt siehst und nachher hast du nebendran so einen Josef Stanic mit einer dunklen Sonnenbrille und einem schwarzen Anzug?
Hey, je nachdem von welchem Blickwinkel du das Geschehen anschaust, siehst du halt den BH nicht.
Ey, einverstanden. Ja, einverstanden. Vor allem, wenn du das Thermolibli hast. Sehr schön. Hast du also da gut durchgetrippelt. Machst du das nicht anders wie auf dem Platz. Dann schauen wir noch ein bisschen führen. Und mit führen meinen wir eigentlich ziemlich genau die 24 Stunden können wir jetzt etwa nennen. Ja, da können wir uns jetzt langsam ein bisschen heiß machen. Bevor wir uns heiß machen, müssen wir aber auch noch einen kurzen Fach besprechen. Weil in St. Gallen ist ja etwas vom Wichtigsten, dass wir eigentlich so ein bisschen Heimmacht sind. Also, das soll ein Hexenkessel sein, das soll Post abgehen und der Gegner soll es auch nicht so geil finden müssen, auf St. Gallen zu kommen. Jetzt hat man aber aus den ersten 9 Heimspielen dieser Saison 4 Niederlagen eingefangen. Das finden wir nicht so geil. Sam, an was hat es gelegen?
Schwierige Frage. Ich habe die Heimtabelle angeschaut, jetzt sind wir 4. und ich habe die Auswärtstabelle angeschaut, dort sind wir aktuell 2. Also aktuell wären wir wahrscheinlich eher Auswärtsmacht. Die einzige Erklärung, die ich da haben kann, dass da aktuell die Hei nicht so gut funktioniert, ist, dass man sich vielleicht zu viel Druck macht, weil man die Hei ja, vielleicht nochmal ein bisschen mehr reüssieren will als auswärts, weil halt einfach 18'000 eigene zuschauen und nicht nur 1'500.
Boah, wieso das so ist, kann ich gar nicht so 100% sagen. Ich weiß nur eine Sache, und zwar ist es extrem geil, im Kibum-Park zu spielen. Die Stimmung ist Wahnsinn, die Fans sind Wahnsinn. Ja, aber wenn es extrem geil für uns ist, ist es wahrscheinlich auch für die anderen Mannschaften genau gleich.
Ah.
Ich denke, es ist, wenn du auf dem Platz stehst, ist es eigentlich grundsätzlich egal, wer da Stimmung macht. Hauptsache, es gibt Stimmung. Und wer weiß, vielleicht pusht es die gegnerischen Mannschaften auch so zu Top-Leistungen. Wir wollen auch eine Heimmacht sein, weil ich denke, das haben die Fans verdient, dass wir vor unseren eigenen Zuschauern jedes Spiel im besten Fall gewinnen. Aber ja, wer weiß, vielleicht liegen die Spiele auch ein bisschen ungünstig. Wenn du jetzt 6 Spiele in 2 Wochen hast und dann kommt Zürich nach 120 Minuten Rapperswil, wobei wir da eigentlich energietechnisch gar nicht so viel aufkommen lassen haben. Aber dann ist es eher verständlich, dass du mal verlierst, anstatt wenn du eine Woche frei hattest. Vielleicht liegen die Spiele einfach auch ungünstig.
Jetzt kommt Zürich nach 120 Minuten Rapperswil und jetzt kommt morgen Sion nach 104 Minuten Tauschen. 12 Minuten Nachspielzeit habe ich auch spannend gefunden.
Ja, aber also absolut, die sind ja berechtigt, die sind ja berechtigt, oder?
Ja, eine lange Pause.
aber man muss ja schon auch sagen, also ehrlich gesagt bin ich ja nicht ganz, ich verstehe das natürlich aus Spieler, Sportler sich total, ja, ein bisschen Mühe mit dieser Erklärung, so quasi, dass die englische Woche soll Gründe sein, um quasi das Energielevel aufzubringen oder nicht, weil im Endeffekt wollen wir ja alle die englische Woche und so viel wie möglich, wenn wir international spielen wollen. Die Thematik haben wir vor einem Jahr schon mal gehabt und darum, ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit der quasi mit der Begründung so in dem zu suchen, wo es wahrscheinlich de facto wahrscheinlich stimmt, aber mein Fanherz sagt so, nein, das darf kein Grund sein. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, sowieso 100%. Am Ende des Tages will ich selber als Fußballer auch nur englische Wochen haben, weil dann trainierst du weniger und hast alle 3 Tage ein Spiel. Aber man darf es trotzdem nicht unterschätzen. Und eben, wie gesagt, das sollte jetzt auch gar nicht so als Ausrede gelten oder keine Ahnung was, weil ich fand, in Zürich hat es an einigen Dingen gemangelt, aber nicht an der Energie, weil wir waren grundsätzlich schon da und haben sehr viel auf dem Platz liegen lassen. Aber ja, es wird einfach nur so pauschal, weil grundsätzlich kann man nie so wirklich sagen, woran es jetzt genau gelegen hat.
Jetzt erwartet uns morgen mit dem FC Sion eine Mannschaft, wo man auch noch nicht so gut in Erinnerung hat wie Thun. Ich habe bei Thun so ein bisschen gelesen, ja, Payback Time, das hat es so ein bisschen gehabt. Ich glaube, das Spiel in Sion hast du auch noch nicht vergessen, BH. Was hast du das Gefühl, was erwartet uns im Vergleich zum Hinspiel vielleicht morgen für ein Match daheim?
Sion wird, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt in der Liga. Sie haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, abgezockt da vorne, sehr effektiv und auch im Aufbau sind die sehr, sehr gut. Deswegen wird es kein einfaches Spiel. Es ist ein Spiel, wo wahrscheinlich uns noch mehr fordern wird, als jetzt Thun es getan hat. Ja, ich sage eigentlich immer, grundsätzlich ist jedes Spiel musst du genau gleich hingehen. Und zwar, dass wir da alles reinwerfen, mutig spielen und eben unsere Duelle zuerst gewinnen, hinten einfach die Null halten und nach vorne ist alles möglich.
Niki, sehen wir mal noch im E-Fußball?
Weiß nicht. Also ich, zum den Florian Ratz nochmal zitieren, den würde man lieber Winterthur schauen, statt St. Gallen Sion. Ich hoffe, wir können dem so ein bisschen ins Maul stopfen, um es möglichst lieb auszudrücken, indem dass morgen Abend irgendwie so ein kleines Offensivspektakel auf uns wartet. Der Inno Massen hat es am Samstag geschafft, um uns da wunderbar zu überraschen. Wieso nicht morgen Abend nochmal gegen einen Gegner, wo wir auch noch können, so ein bisschen etwas zurückzahlen aus dem Hinspiel in sich, wo du schon total ärgerlich verloren hast. Damals hätte ja ganz anders können laufen. Ich freue mich auf jeden Fall. Was mich noch wundern im BH ist, du hast jetzt rein nicht da grosse Verein, Rivalitäten, sondern so eine Mannschaft ist manchmal sympathischer, manchmal unsympathischer. Du hast jetzt gegen jeden Gegner mindestens einmal gespielt in dieser Liga. Welcher Mannschaft würdest du jetzt sagen, hey ja, eigentlich noch eine sympathische Truppe oder einfach die Spieler irgendwie so einen guten Match gehabt, so, wo man sich nach dem Match gerne Tank gibt, und bei welcher Mannschaft hast du das Gefühl gehabt, da freue ich mich schon aufs Rückspiel, weil da habe ich noch eine Rechnung offen. unsympathisch?
Das ist schwer zu beantworten. Jetzt dieses Spiel gegen Thun, muss ich sagen, habe ich auch, jetzt gab es einige Unterbrechungen und so, da hat man sich mit den Spielern auch auf dem Feld ein bisschen unterhalten. Fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Einige Spieler, nicht nur ein, zwei, sondern da vorne, die drin waren, waren eigentlich grundsätzlich alle sympathisch. Deswegen würde ich jetzt als sympathischen Club Thun nehmen, weil er mir jetzt einfach so in der Erinnerung geblieben ist. Und als unsympathisch würde ich sagen, da sind ja, das ist schwer. Ich denke einfach als St. Galler, sagst du Zürich, habe ich so ein bisschen
FCZ.
Ja, da gibt es immer wieder ein paar kleine Reibereien. Deswegen würde ich die wählen.
Das ist auch schon eine Asi-Truppe.
Ja, und liegt jetzt ein bisschen auf der Hand, weil gegen die Mannschaft hast du jetzt zweimal, ja, zweimal unglücklich verloren, wo es nicht nötig gewesen wäre. Darum kann ich das durchaus nachvollziehen.
Das andere Zürich kommt ja dann nach dem Sierspiel.
Genau, ja, jetzt sind noch zwei Match, bevor es noch für die wohlverdiente Ferien geht. Also, das ist etwas möglich. Wir werden da auch so ein bisschen als Wintermeister-Kandidat, obwohl du mit dem überhaupt nicht kannst kaufen, aber gleich so ein bisschen gesehen, was ein kleiner Lohn wäre für die sehr gute erste Saisonhälfte. Sam, deine Einschätzung?
Boah, ich finde den Begriff Wintermeister finde ich nicht mega relevant. Ich glaube, der macht man grösser, als er ist. Der Fakt ist, wenn du bist, heisst das, du hast einfach mehr Punkte auf den Strich. Du hast mehr Punkte Vorsprung auf die, die nicht in den europäischen Plätzen stehen, oder hast du halt einfach eine bessere Ausgangslage können schaffen, um möglichst lange oben mitspielen. Darum, insofern ist das für mich schon relevant. Man müsste jetzt eigentlich auch sagen, 6 Punkte müsste das Ziel sein. Sie oder High hat man noch Rechnung auf. Und GC auswärts, also aus meiner Fansicht, muss GC auswärts halt immer schlagen. Ja, also ich würde darum gerne 6 Punkte sehen. Ich nehme an, du siehst das ähnlich, oder?
Ja, 100%. Ich will jedes Spiel gewinnen und so gehen wir auch in die Spiele rein. Und ob wir dann am Ende Wintermeister sind oder nicht, das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich glaube, es ist auch nicht mal so ein gutes Omen, Wintermeister zu sein.
Bist du jetzt, also spannend gefunden, Sam, du schaust eher mit dem Gedanken mehr Luft auf den Strich, oder? Das ist so dein Gedanke, wieso das noch easy wäre. BH, bist du auch einer, der so ein bisschen zurückschaut, oder du denkst eher, du schaust auf und sagst, ja nein, ich will einfach Erster sein und dann will ich einfach das Punkt holen, zum Ersten bleiben. Wie ist das so dein Mindset?
Ja, ich bin eigentlich komplett, ich gehe in die Saison rein und sage, wir werden Meister. Also egal, ob kein Spiel gespielt, 3 Spiele gespielt oder 10 Spiele gespielt, ich will keine Saison oder in kein Turnier oder egal wo reingehen und sagen, ja, mal schauen, was drin liegt, sondern ich gehe da rein und sage, wir werden das Turnier gewinnen, wir werden Meister, wir werden das Spiel gewinnen, egal gegen wen, egal wann und egal wo. Deswegen ist meine Einstellung eigentlich nur, ich schaue nur nach oben, nicht nach unten. Man kann es so sehen oder keine Ahnung, wie man will, aber ich sage, ich ziehe lieber ganz nach oben und lande dann auf dem 3., statt dass ich schaue, dass ich nicht unten lande und lande auf dem 5., 6.
Ich finde das eine wahnsinnig gute Aussage. Das Problem ist, wenn man zu fest nach oben zielt, dann trifft man halt das Lattenkreuz. Ab und zu.
Ab und zu, aber beim Zidane ist auch damals weiter reingegangen, deswegen. Ist okay.
Ja, wunderbar. Ich finde eigentlich ein perfektes Abschluss. Votum vom BH, er gibt uns eigentlich den Titel von dieser Folge gerade auch schon. Lang denkt, das heißt unter dem Radar, aber jetzt ist der Fall klar.
Meisterkandidat.
Oder wir werden Meister. Lange eigentlich schon.
Vielleicht bekomme ich da Ärger.
Glaube ich nicht, weil ich finde es einfach...
Das ist gut argumentiert, schlussendlich.
Da und dein Selbstbewusstsein ist so authentisch und natürlich, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass es für da Ärger gibt. Nebst dem, dass ich es glaube, in keiner Fangemeinschaft ist noch keiner auf den Trainer gekommen, der das Ziel groß geträumt hat und alles dafür hat wollen gehen, um das große.
Vielleicht wäre es als Spieler vom FC Winterthur aktuell nicht so gut ankommen, wenn du sagst, wir wollen Meister werden. Aber dort muss ich mich auch zum Glück nicht hineinversetzen.
Das stimmt, aber ja, ich sage, wenn du nicht groß träumst, dann ist es schwer, etwas zu erreichen.
Sam, jetzt... Wir könnten jetzt
gerade aufhören.
Ja, wir hören da auf. Es ist eigentlich der Erfolg ist gelaufen. Aber jetzt ist die Frage, ist das Hörnli-Jahr 2025 schon gelaufen? Wir haben ja eigentlich gesagt, ja, also komm, wir kommen in einer Woche nochmal. Aber Sammy hat auch wirklich schon noch hure viel zu tun. Hat noch kein Weihnachtsgeschenk gekauft, zum Beispiel. Können wir nicht irgendwie so lösen, dass man das, ich meine, wenn wir jetzt zweimal verlieren, würde uns einfach gerne jemand mit hören. Wenn wir da irgendwie einen Deal schnüren miteinander, wenn wir so viele Punkte haben, dann machen wir nochmal eine Folge in einer Woche und...
Also erstens verlieren wir nicht zwei Spiele.
Gut.
Und zweitens finde ich jetzt nach all so dem Positiven und Ambitionierten, was wir vom BH mitbekommen haben, ist da jetzt die falsche Herangehensweise, zum sagen, wenn es nicht läuft, machen wir nichts mehr. Und ich sage darum, es gibt noch eine Jahresabschlussfolge heute in einer Woche.
Also gut, ein Mann, ein Wort und ich sehe das genau gleich. Darum machen wir das so, perfekt. Dann hören wir uns in einer Woche nochmal. Sehr schön. BH, kannst auch nochmal kommen, wenn du Lust hast. Aber ich nehme an, du bist schon in Augsburg.
Ja, zu dem Zeitpunkt werde ich wahrscheinlich in Augsburg sein.
Sehr schön.
Schön, dass du da warst. Sehr spannend gewesen. Danke vielmals. Noch zwei gute Spiele und ich hoffe noch viel, viel mehr weitere gute von dir.
Dankeschön.
Hopp St. Gallen.
Hopp St. Gallen.
Hopp St. Gallen.
Hörnli, der St. Gallen Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag dort, wo du Podcast hörst.